Jesus, wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt dein Wort hören. Ich bete, dass wir jetzt landen. Vater, dass du uns den Kopf frei machst, zu hören, was du uns sagen möchtest. Ich bete, dass du uns jetzt auch frei machst von allen anderen Sachen, die noch in unseren Köpfen rumschwirren. Herr, dass wir uns wirklich auf dein Wort fokussieren. Heiliger Geist, ich bete, dass du es bist, der uns belehrt, dass du zu unseren Herzen sprichst und nicht zu unserem Verstand. Ich bete, dass du uns Offenbarung gibst und nicht Leere im Kopf. Wir wollen verändert werden, Vater, wir wollen zunehmen und wir möchten tiefer und tiefer auch in dein Leben mit dir hineinkommen. Und ich danke dir für dein Wort, Vater, dass du es gesandt hast, dass es nicht leer zu dir zurückgeht, dass es tun wird, wozu du es gesandt hast und dass es schärfer schneidet als ein zweischneidiges Schwert. Dass es Fleisch von Geist trennt, Vater, geistige Einsichten von fleischlichen Einsichten und dass es Wahrheit zu unseren Herzen bringen wird. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute zu euch über ein Thema sprechen, das ich überschreibe mit dem Satz: Gibt es Schutz im Lager des Feindes? Gibt es Schutz im Lager des Feindes? Wir beginnen einfach mal mit einem Vers aus 1. Samuel 27,1. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages in die Hände Sauls fallen. So gibt es doch nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich weiterhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Dieser Vers stammt aus einer Zeit, in der David in einer extrem schwierigen Situation lebte. Er war am Hofe Sauls, wo er ja als Günstling und Höfling, nachdem er Goliath erschlagen hatte, aufwuchs, in Ungnade gefallen. A, weil die Propheten in ihm den nächsten König in Israel sahen. B, weil er bei den Feldzügen, die er im Namen Sauls ausführte, wesentlich erfolgreicher war als Saul selber. Und das Volk ihm Lieder sang wie: Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Überall im Land wurde er von Sauls Spionen gejagt, aufgescheucht, und die Armee jagte hinter ihn her. Es war eine Zeit der Flucht, eine Zeit, in der David immer voller Angst war, vielleicht doch gefasst zu werden. Und schließlich kam ihm dieser rettende Gedanke, bei den Feinden Israels Sicherheit und Schutz zu suchen. Und hinter dieser Geschichte verbirgt sich ein Muster, das der Feind Gottes bis heute gegen alle anwendet, die Gott entschlossen und entschieden nachfolgen möchten. Und das ist so wichtig für uns heute, aus dieser Geschichte zu lernen. Der Teufel hat eine Strategie, er versetzt uns durch Umstände auch zunächst in Furcht, in Angst, in Schrecken und danach in Flucht. Und wenn wir lange genug geflohen sind, kommt er und bietet uns sein eigenes Lager als vermeintliche Zufluchtsstätte an. Wir wollen diese Strategie des Feindes im Einzelnen heute Abend mal genauer untersuchen und für uns lernen, wie können wir dieser Strategie widerstehen. Aber was noch viel wichtiger ist, wie können wir sie in unserem eigenen Leben erkennen? Im Psalm 91,9 heißt es: Der Herr, der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht. Das ist das, was Gott dir vor allem sagt. Nicht das Lager des Feindes ist deine Zuflucht und deine Zuversicht, sondern der Herr selber. Kannst du mir mal meine Brille geben? Ist vorne in der Tasche. Gehen wir nochmal zurück zu diesem anderen Vers. David aber dachte in seinem Herzen: Ich werde eines Tages doch Saul in die Hände fallen. Und so gibt es nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Was war Davids Problem und was ist oft unser eigenes Problem? Der Fokus von David war nicht mehr auf Gott gerichtet und auf die Möglichkeiten, die Gott hatte, ihm zu helfen. Der Fokus David hat sich mit zunehmender Verfolgung mehr und mehr auf das Problem selber gerichtet. Saul wuchs zu einem scheinbar unüberwindlichen Hindernis heran. Seine Schergen, seine Armee wuchs zu einer übermächtigen Bedrohung für David, vor der es scheinbar kein Entrinnen mehr gab. David dachte nicht mehr an die Verheißungen, dass er der nächste König sein würde, dass Gott ihn erwählt hatte. David dachte nicht mehr daran, dass Gott ihm geholfen hatte, Goliath zu überwinden, was menschlicher unmöglich war. David dachte nicht daran, dass Gott ihm geholfen hat, ein so erfolgreicher Kriegsherr zu werden. David dachte auch nicht mehr daran, dass Gott ja den Saul sogar zweimal in seine Hände gegeben hat. David fokussierte sich immer mehr auf das Problem und fokussierte sich immer mehr auf den Gedanken. Er dachte in seinem Herzen, ich werde eines Tages doch Saul in die Hände fallen. Wir werden das, was wir denken. Das, was dein stärkster Gedanke ist, wird Realität werden. Und der Fokus von David ging weg von Gott hin auf sein größtes Problem. Und die Reaktion, die dann einsetzt, nicht nur bei David, sondern auch bei uns, ist Flucht. Wir laufen davon. Die Reaktion von David war Flucht von einem Versteck ins andere. Und oft geht es uns genauso. Ich habe das selber schon oft genug erlebt. Wir geraten unter Druck. Und je mehr wir über den Druck und die Probleme nachdenken, umso größer wird der Druck, umso größer wird das Problem. Und das Problem beginnt, uns den Weg auf Gott zu verstellen. Plötzlich sehen wir Gott nicht mehr. Wir sehen Gottes Möglichkeiten nicht mehr. Es fällt uns zunehmend schwerer, nachzudenken, wie Gott uns schon in der Vergangenheit geholfen hat oder wie er helfen kann. Und der Fluchtreflex in uns wird stärker und wir beginnen selber davon zu laufen. Und unsere Flucht hat oft viele Gesichter. Das sind Dinge, die wir beginnen, noch stärker als bisher zu verdrängen. Anstatt Problemen zu begegnen, verdrängen wir die Probleme. Das ist eine Flucht. Das schaffe ich nie. Also verdränge ich es. Ich laufe davon. Oder ich schiebe Sachen vor mir her, die getan werden müssten. Vielleicht sollte ich mich versöhnen. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Vielleicht sollte ich, wie wir es vorhin im Zeugnis von Judith gehört haben, dies tun, das tun. Nein, ich mache es nicht. Und all das ist eigentlich Flucht. Du läufst davon und du glaubst, durch das Davonlaufen die Probleme lösen zu können. Aber tatsächlich ist es so, dass die Probleme immer größer werden. Oder wir lenken uns ab. Wir knallen uns mit allem Möglichen zu und voll, nur damit wir nicht an unsere Probleme denken. Das kann Arbeit sein, das kann billiges Vergnügen sein, das kann alles Mögliche sein. Ja, nicht sich mit dem Problem beschäftigen. Davids nächste Reaktion nach der Flucht war dann: Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Und das ist der nächste Schritt, der dann folgt. David suchte Schutz im Lager des Feindes und glaubte, dort vor Saul sicher zu sein. In der Tat aber geriet er zwischen Hammer und Amboss. Und von seiner Berufung, die Gott ihm gegeben hatte, her in ein völliges Niemandsland. Und das können wir lernen. Flucht ins Lager des Feindes wird auch dich ins Niemandsland treiben. Es wird dich, wie du noch sehen wirst, völlig neutralisieren. Warum? Weil um im Lager des Feindes zu überleben, musst du deine Herkunft und deine Identität verleugnen. Und das ist das, was David tun musste. Er musste seine Identität, nämlich dass er der nächste König von Israel war, seine Herkunft, dass er eigentlich mit dem ganzen Herzen ein Israelit war, das musste er verleugnen. David musste in schreckliches Unrecht einwilligen, um seine Lügen, die sein Leben retten sollten, im Lager des Feindes zu tarnen. Wollen wir kurz sehen? 1. Samuel 27,7. Die Zeit aber, die David im Philisterland wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter, Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben. Er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele, Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achish, das ist der König der Philister gewesen, bei dem er Unterschlupf suchte. Und Achish sprach, wo seid ihr heute eingefallen? So sagte David, in das Südland Judas oder in das Südland der Jechameliter oder in das Südland der Kentiter. Und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel, darum wird er für immer mein Knecht sein. Die Lüge, in die David einwilligen musste, um im Lager des Feindes zu überleben, war, dass er unschuldige Menschen umbringen musste. Denn er musste ja den Philistern Glauben machen, dass er gegen sein eigenes Volk kämpft im Namen der Philister, als Kriegsvasall der Philister. Aber da die Israeliten natürlich nicht umbringen wollte, brachte er die Nomadenstämme im Süden, ließ er über die Klinge springen. Und er behauptete, er wäre ins Südland Israels eingefallen. Er war gezwungen, ein Leben des Unrechts und der Lüge zu führen, um im Lager des Feindes zu überleben. Und das ist bezogen auf unsere Situation genau der Ort, an dem der Feind Gottes dich haben will. Wenn du lange genug mit Furcht in die Flucht geschlagen wurdest, wird er zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen und dir als Zufluchtsstätte sein eigenes Lager anbieten. Das können Kompromisse sein. Das können alle möglichen Dinge sein, nur nicht die Dinge, die etwas mit deiner Berufung und deiner Integrität zu tun haben. Und oft ist es so, dass wir zu diesem Zeitpunkt durch unsere geistige Flucht den Blick auf Gott schon so verloren haben, dass wir auch kein Unterscheidungsvermögen mehr haben. Und wir greifen nach jedem Strohhalm, der uns in irgendeiner Form Rettung bietet. Aber Tatsache ist, dass wir eigentlich nur vom Regen in die Traufe kommen. Und an diesem Ort, im Lager des Feindes, werden wir bluten und viel bezahlen für einen vermeintlichen Frieden. Und so ging es David. Er bezahlte hoch. Es ist der Ort des Kompromisses. Es ist der Ort, an dem du deinen Glauben verleugnen musst, um zu überleben. Es ist der Ort, an dem du durch deine Taten sagst, ich kenne Gott nicht. Es ist der Ort, an dem du deine Träume und Visionen verrätst, weil du nämlich im Lager des Feindes unter deinen Standards leben musst. Es ist der Ort, der deine gottgegebene Vision zerstört, der dir die Flügel stutzt, mit denen du hochfliegen sollst, bis du nur noch eine Karikatur dessen bist, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Und das Ganze nur, weil du geflohen bist, weil du den Blick auf Gott verloren hast und weil du glaubst, dass du im Lager des Feindes Schutz findest vor dem Verfolger. Ich möchte, dass wir vielleicht mal 30 Sekunden Zeit nehmen, für uns selber kurz zu reflektieren, wo bist du in das Lager des Feindes geflohen? Welchen Namen hat vielleicht dein Lager? Und hast versucht, dich mit Umständen zu arrangieren, damit du nicht in die Hand deiner sogenannten Feinde fällst und du zahlst einen hohen Preis. Ich bete, Jesus, dass du uns einfach zeigst, ob es so etwas in unserem Leben gibt oder ob wir dabei sind, aus Angst und Verzweiflung in das feindliche Lager überzuwechseln, in der Hoffnung, dort Frieden und Ruhe zu finden. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, ganz aktuell aus meinem Leben. Ich war im frühen Frühjahr auf einer Tagung, habe ich einen Steuerberater kennengelernt und der berät viele christliche Gemeinden im Norden Deutschlands. Und er fing mir an, so zu erzählen, wie dort verschiedene Ämter, Finanzämter und Finanzbehörden Gemeinden regelrecht abschießen. Und er hat gesagt, ja, und das Gute ist, also da im BFP zu sein, das ist ein Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Und dort ist man dann geschützt, weil man ist eine Körperschaft und da kann einem nichts mehr passieren. So war das im Groben. Und ich habe eigentlich gar nicht so interessiert zugehört. Das Interessante war, als ich nach Hause kam, hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Das wurde zu einem regelrechten Gespenst, das mich verfolgte. Und ich habe mich mehr und mehr rein versetzt in die Sachen. Und das Interessante ist, es kam immer mehr Angst hoch. Mensch, wenn die sowas mit uns anstellen würden. Dabei gab es gar keinen Grund. Es ist alles sauber geregelt und. Aber der Teufel ist sehr clever. Und er weiß, wo deine Schwachstellen sind. Und er hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, auch mit unseren Leitern das reflektiert habe, in den BFP einzutreten. Ich möchte es hier, weil das Band wird ja irgendwann verkauft, ne, und zirkuliert wahrscheinlich durch Deutschland, gar nichts gegen den BFP sagen. BFP ist super. Ich liebe die Brüder im BFP. Ihr seid Geliebte Gottes. Ihr seid eine wunderbare Organisation. Und das ist herrlich, dass es sowas gibt. Und für viele ist das absolut wichtig, da drin zu sein. Aber ich möchte hier nur eins sagen. Wenn Gott sagt, du sollst auf mich vertrauen, dann können sie dich einladen, Mitglied im Deutschen Bundestag zu werden, der ja auch wichtig ist. Aber dann ist dein Platz eben nicht dort. Und was ich dir sagen möchte, ist, das Lager des Feindes ist nicht unbedingt ein stinkender Sündenpfuhl, etwas Gräuliches, Schlimmes. Das Lager des Feindes kann etwas sehr Ehrenvolles sein. Aber es kann ein Ort sein, in den du nur hingehst, weil du Gott nicht vertraust, sondern Menschen vertraust. Weil du auf die Hilfe von Menschen schaust und nicht auf die Hilfe Gottes. Und das war mein Problem gewesen. Ich war auch innerlich auf der Flucht gewesen und habe meinen Fokus verloren gehabt. Und dann fing Gott durch eine lustige Begebenheit an zu sprechen, wo er mir zeigte, ich möchte das jetzt hier nicht im großen Rahmen detailliert darbringen, aber an einem bestimmten Punkt war mir plötzlich klar, wo mir Gott sagte, wo ich erkannte, das ist überhaupt nicht unser Platz. Und es wäre unfair und verlogen, da reinzugehen, weil die ganze Vision, die Art, nicht unsere Vision und unsere Art ist. Ich habe gemerkt, ich hätte mich mit Haut und Haaren verkauft. Um den Preis einer vermeintlichen Sicherheit. Aber was ist Sicherheit? Amen. Ich habe für damals, als ich wegging, war es der zweitgrößte Versicherungskonzern der Welt, will jetzt keine Werbung machen dafür, gearbeitet. Alle haben gesagt, boah, wenn es der Mutter so und so mal schlecht geht, dann bricht die ganze Welt sowieso zusammen. Ne? Und als Gott dann gesagt hat, verlass die Firma, geh in die Hauptamtlichkeit rein, und dann habe ich auch erst gedacht, oh. Ne? Aber Gott ist mein Versorger. Heute hat dieser Megakonzern mehr als er damals wert war, verloren an der Börse. Ich will jetzt nichts falsch sagen, das sind mehrere Milliarden Mark an Wert einfach verloren. Sind in den Wind gepfiffen worden. Meine Position, die ich damals hatte, ist mittlerweile aufgelöst worden. Habe ich gerade von einem Kollegen gehört. Was ist Sicherheit? Oh Gott, nein, bitte, du kannst nicht erwarten, dass jetzt Vollzeiter werden in diesen komischen Verein CZK eintrete, den ich selber gegründet habe. Und meine tolle, riesige Firma, die mein Leben und meine Sicherheit und mein Heil bis ans Ende meiner seligen Tage ist, verlassen. Was ist unsere Sicherheit? Der Preis, den du zahlst im Lager des Feindes, ist hoch. David zahlte auch einen Preis. Als er nämlich so ziemlich am Ende war, wir lesen es jetzt mal gar nicht groß durch, ich erzähle das nur mal kurz, da sollte er mit den Philistern den finalen Krieg gegen Israel führen. Und dann haben die anderen Philisterfürsten gesagt, der Hebräer zieht nicht mit in den Krieg, König Achish schickt den mal nach Hause. Und als David nach Hause kam, war die Stadt, die ihm der König zur Verfügung gestellt hatte, niedergebrannt. Alle Frauen, alle Kinder, aller Besitz entführt. Und rat mal von wem? Von jenen Stämmen, die er mit Krieg überzogen hatte und behauptet hatte, er hätte Israel überfallen. David, heißt es, geriet in große Bedrängnis. Seine eigenen Leute wandten sich nun gegen ihn, wollten ihn steinigen, weil sie erbittert waren. Die erkannten plötzlich, in was für eine Lage hast du uns eigentlich hier gebracht? Aber dieser scheinbar tiefste Moment war auch gleichzeitig der größte Moment im Leben Davids, denn dieser Vers schließt ab mit diesem wunderbaren Satz, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Plötzlich macht es Klick bei David und er erkennt, dass seine Stärke allein bei Gott ist. Und hier erlebt David, wie sich seine Täuschung gegen ihn selber wendet und ihm fast das Leben kostet. Und viele Christen, die sich im Lager des Feindes befinden, erleben, wie sich die Dinge, die sie eigentlich für ihren eigenen Schutz aufgerichtet haben, sich plötzlich gegen sie selber wenden. Und das ist immer so. Wenn du Schutz im Lager des Feindes suchst, wirst du erleben, dass sich dieses Lager am Ende gegen dich wendet. Denn der Teufel hat nur eins im Sinn, dich zu zerstören. Aber wie gesagt, Gott war treu, Gott ist auch zu uns treu. In dieser Bedrängnis besinnt sich David. Und er erkennt plötzlich, dass bei Gott alleine Hilfe ist. Und anstatt zu heulen, anstatt Plan B und C hervorzuziehen, heißt es, geht er zurück und stärkt sich im Herrn. Er besinnt sich auf Gott. Und es gelingt ihm, die ganzen Frauen und Kinder wieder zurückzuholen. Und ein Jahr und 4 Monate später ist er sogar König von Israel. Gott möchte dir helfen, die Strategien des Feindes zu durchschauen, mit denen er dich vom Vater wegtreiben möchte und in seinen Arm hineinführen will. Ich möchte eins sagen, mit Gott zu leben bedeutet immer zu bestimmten Zeiten gegen den Strom zu schwimmen. Wenn du mit Gott leben möchtest und willst ein ruhiges, gemächliches und gelassenes und abgesichertes und freundliches und behutsames Leben führen, dann geh lieber nicht in die Gemeinde. Dann werd Mitglied in einem Kegelclub oder einem Briefmarkensammlerverein oder einem Schildkrötenrennverein. Aber dann geh nicht in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Mit Gott zu leben wird immer bedeuten, dass Gott dich von Zeit zu Zeit auffordert, aus dem Boot menschlicher Sicherheiten auf das Wasser göttlicher Unsicherheit zu steigen. Und es wird immer aus menschlicher Sicht ein Risiko sein. Es wird aus menschlicher Sicht immer spannend sein. Und es wird aus menschlicher Sicht immer unkalkulierbar sein. Aber wenn es das nicht wäre, für was brauchst du denn dann noch Gott? Wenn du eh alles selber machen könntest, für was glauben wir dann an Gott? Dann sollten wir doch Konfuzianer werden und einfach uns eine Menge Lebensweisheit zulegen und streng nach ihnen leben. Und dann werden wir unser Leben schon meistern. Gott wird uns immer in Situationen bringen, die uns unter Druck und Spannung bringen. Das sind genau die Zeiten, in denen unser Glaube gestärkt wird. In denen Glaube und Vertrauen hervorgebracht wird. In denen wir zu den Helden werden, die Gott gerne aus uns machen möchte. In denen wir Männer und Frauen werden, die für andere ein Zeugnis werden, weil sie an uns nämlich sehen, dass wir in der Krise feststehen und nicht einknicken. Dass wir unsere Standards hochhalten, wenn alle anderen einpacken und zusammenklappen. Und es gibt Zeiten, die sind hart. Zeiten, in denen du scheinbar nichts davon siehst, was Gott dir verheißen hat. Zeiten, in denen du meinst, alles bricht zusammen um dich herum, nichts scheint zu gelingen, wo du das Messer buchstäblich an der Kehle spürst. Und Jesus hat uns nicht verheißen, dass es anders sein wird. Er hat selber gesagt, wer mir nachfolgen will, der prüfe sich selbst. Wenn ein Mann einen Turm baut, überlegt er sich vor, ob er das Geld hat, diesen Turm zu bauen, nicht dass er zur Hälfte des Baus aufhören muss. Nachfolge kostet uns etwas. Nicht, dass wir Gott etwas bezahlen können, aber es kostet uns etwas, aus dem Boot des menschlich Machbaren herauszusteigen. Und es wird dich immer an einen Rand bringen, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Aber das sind die Momente, in denen Gott dir helfen möchte, einen vertrauenden Glauben zu entwickeln. Im Hebräer 11,1 heißt es, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Glauben heißt nicht anfassen, schauen, betasten und gleich einstecken und Sicherheiten haben. Glauben heißt Vertrauen, dass Gott treu sein wird und seine Zusagen erfüllt. Und ich weiß, das sind kritische Zeiten, die kann uns der Vater nicht ersparen, weil du nur hier wirklich glauben lernst. Aber es ist genau die Zeit, und es ist genau die Ecke, an der der Teufel auf dich wartet. Er weiß um diese kritischen Phasen in unserem Leben. Und es ist die Ecke, an der auf dich wartet, uns durch Furcht und Angst vom Vertrauen in den Vater abzuwenden. Es ist genau die Ecke, an der er lauert. Du gehst hinein voller Mut, und er weiß, genau an den richtigen Zeitpunkt kommt er rein. Aber ich kann dich trösten, du bist nicht allein in diesem Kampf. Gott ist treu und Gott ist bei uns. Aber er wird alles dran setzen, um in jenen Momenten unsere Augen und Herzen von Gott wegzuwenden, auf die augenscheinlichen Probleme, die übermächtig werden. Und was er dabei verwendet, ist die Macht der Lüge, des Augenscheins, der bösen Vorahnungen, des negativen Glaubens. Das sind die Waffen, die ihm zur Verfügung stehen. Er ist ein Meister der Täuschung. Die Bibel sagt in Johannes 8,44, oder Jesus sagt das besser, zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater, er ist ein Mörder von Anfang. Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lüge. Und seine Hauptwaffe ist die Lüge. Lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder, sagt uns der nächste Vers im 1. Thessalonicher 2,9. Der Böse wird auftreten in der Macht des Satans mit großer Kraft, lügenhaften Zeichen und Wundern. Perfekte Lügen und Täuschung sind seine machtvollen Waffen, die er gegen dich und mich einsetzt, um uns eine Realität vorzugaukeln, in der unsere Feinde mächtiger zu sein scheinen als Gott, auf den wir vertrauen. Und die Frage ist, wo schaust du hin? Wo schaust du hin? Wo verwendest du die meiste Zeit hinzugucken? Wenn wir in dieser Phase nicht wirklich im Vater verwurzelt sind, wenn wir nicht eine klare Identität haben, wenn wir nicht die Gewissheit haben, dass wir geliebt sind, dass Gott treu ist, dass Gott uns niemals fallen lassen wird, wenn wir wetterwendisch sind, kleingläubig sind, wenn wir nicht tief in ihm verwurzelt sind, dann werden wir einknicken und dann werden wir davonlaufen. Und dann wird die Furcht größer und größer und der Feind mächtiger und du wirst im Lager des Feindes landen. Wenn du einen Hund siehst, der böse ist und du guckst weg und du fängst sogar an wegzulaufen, dann garantiere ich dir, dass er dir hinterherrennt und dich jagt. Aber wenn du stehen bleibst und ihm in die Augen guckst und Furchtlosigkeit zeigst, dann wirst du erleben, wie er den Schwanz einzieht und Leine zieht. Wer flüchtet, kann nicht mehr klar denken. Er ist voller Unruhe. Er ist innerlich andauernd in Bewegung. Er verliert die Fähigkeit zur Unterscheidung. Und das ist, was der Feind Gottes in deinem und meinem Leben erreichen möchte. Und dann wird er dich genau an dieser Position haben, wo er dich haben will, wo du bereit bist, in das Lager des Feindes zu hüpfen, um gerettet zu werden. Und dort bist du nur noch ein Sklave seiner Spielregeln. Der Teufel weiß, dass er dir deine Erlösung nicht nehmen kann. Du bist erlöst, wirst immer ein Kind Gottes bleiben. Aber er weiß, dass er dir Freude rauben kann, Frieden rauben kann, und er weiß vor allen Dingen, dass er dir deine Effizienz rauben kann, ein Zeuge Gottes in dieser Welt zu sein. Und das ist das große Problem. Warum so wenig Menschen vielleicht auch für den christlichen Glauben Interesse haben, weil sie sagen, na guck dir doch die Christen an. So möchte ich nicht sein. In Jesaja 51,12 haben wir diesen trostvollen Vers. Und der Herr spricht, ich bin es, der euch tröstet. Ich alleine. Und da fürchtet ihr euch noch vor der Macht eines Menschen? Vielleicht sind es Menschen, vor denen du dich fürchtest. Oder menschliche Organisationen, die dir Angst einjagen. Was ist schon ein Mensch? Sterben muss er, verdorren wie das Gras. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Euer Schöpfer, ich habe den Himmel wie ein Zelt aufgespannt, ich habe die Fundamente der Erde gelegt. Warum erzittert ihr den ganzen Tag vor eurem Unterdrücker? Warum hast du Angst vor dem, was dir Angst macht? Warum starrst du angsterfüllt in die Zukunft, die der Teufel dir aufmalt, anstatt voller Freude in die Zukunft, die Gott dir verspricht? Ihr erwartet jeden Moment, dass er euch in seiner Wut vernichtet. Aber was ist nun aus all seinen Drohungen geworden? Ihr Lieben, der Teufel ist ein gefallener Engel und er ist bereits endgültig besiegt worden durch das Kreuz und durch Christus. Amen. Und die einzigste Waffe, die er noch hat, ist die Waffe der Lüge, des Augenscheins. Und er weiß, dass diese Waffe für unseren Kleinglauben ausreicht. Er weiß, wie schnell wir uns dem Augenschein und vordergründigen Lösungen beugen. Es gibt noch eine andere Geschichte mit Mose. Er war am Schilfmeer angekommen. Und das heißt, und als der Pharao nahe herbeikam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und sie, die Ägypter, zogen hinter ihnen her. Und sie, die Israeliten, fürchteten sich sehr. Wieder eine unlösbare Situation. Die Ägypter, eine gigantische Armee hinter uns, vor ihnen das Meer. Und jetzt kommt die Reaktion. Da sprachen sie zu Mose, war nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, dass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir nicht schon Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Was du hier siehst, ist genau das, das Lager des Feindes, dasselbe Muster. Furcht vor dem, was die Augen sehen, und sofort wird der augenscheinliche Kompromiss gewählt. In dem Fall, lass uns doch zurück zu den Ägyptern gehen. Wir können uns doch sicher mit ihnen arrangieren. Die armen Ägypter brauchen doch Sklaven. Sicher können wir einen Deal machen. Mose, sie machen dich einen Kopf kürzer, aber wir gehen wieder an unseren schönen Sklavenort zurück. Und da gibt es doch das gute Essen, das gute Sklavenessen. Und wir haben geregelte Arbeitszeit, morgens von 5 bis abends um 22 Uhr. Lass uns doch zurück ins Lager der Ägypter gehen. Und das ist die Not auch so vieler Christen. Viele Leute sehen nur das Augenscheinliche. Viele Leute sehen nur ihren Bauch. Hauptsache, ich habe genug zu essen und zu trinken. Mein Fernseher, mein Video, das reicht mir eigentlich schon. Ohne Arbeit. Der Rest ist eigentlich egal. Und das ist der Grund, warum viele von uns Sklaven sind. Sklaven. Es ist wie in der Matrix, weiß nicht, ob ihr den ersten Teil von Matrix gesehen habt, als der Agent Smith mit diesem Verräter da in diesem Lokal sitzt und sie essen einen Steak, so ein schönes, saftiges Steak, und er guckt das Steak und sagt, ich weiß, dass das Steak nur eine Illusion ist, aber mir gefällt's. Ich möchte gern ein berühmter Mann sein, ich möchte gern Einfluss haben. Also Er entscheidet sich freiwillig, in der Matrix zu bleiben, in der Sklaverei, für seinen Bauch und sonst nichts. Die Freiheit, die sah anders aus. Deswegen mag ich den ersten Teil so. Ne? Das war eine kaputte, zerstörte Erde. Da waren Leute, die wollten diese Erde retten. Und so ist es auch für uns. Die Wahrheit ist auf die, mit Gott zu gehen, das ist schon tough, das ist schon hart. Und der Teufel sagt, hey, ich biete dir Ruhe an, Frieden, geregelte Arbeitszeiten und schöne Fernsehprogramme und alles läuft schön leicht und alles läuft schön locker. Warum machst du dir es denn so schwer? Aber es kostet dich viel. Und ich kenne genügend Christen, die im Lager des Feindes leben. Und sie sind nur noch Schatten ihrer selbst. Sie wissen es. Sie sehen so aus. Und keiner von ihnen ist wirklich glücklich in seinem Herzen. Und du wirst nur glücklich, wenn du die Ketten sprengst und ausbrichst aus diesem Lager. Gott will dich dort nicht haben. Und der Ausweg war auch hier ein anderer. Ne? Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du eigentlich zu mir? Hebe deinen Stab auf, recke deine Hand über das Meer und teile es mitten hindurch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer hindurchgehen. Der Weg, den Gott mit dir geht, ist ein Weg in die andere Richtung. In die Richtung, in die du am wenigsten gehen würdest, weil du Angst hast. Der Weg, den Gott dir zeigt, ist der Weg, den dein Verstand am wenigsten toleriert. Mitten ins Meer zu gehen, war das Unsinnigste. Es wäre noch logischer gewesen, gegen die Ägypter zu kämpfen. Aber einen Stock übers Meer zu halten und zu hoffen, dass das Meer sich teilt, völliger Schwachsinn. Und so ist es oft mit Gott. Gottes Weg ist immer der Weg der Unmöglichkeiten, erfordert von uns Glauben, Vertrauen und Geduld. Während der Weg des Feindes menschlich logisch, augenscheinlich richtig, vom Verstand her naheliegend sein wird. Und er fordert vor allen Dingen keinen Glauben. Er ist kalkulierbar. Ach, das ist doch logisch. Also nein, Gott hat uns doch schließlich auch einen Verstand gegeben. Kennt das alles. Auch schon diese Gespräche gehabt. Gott aber sagt, dreh dich rum, face your enemy. Schau deinen Feind ins Auge, wie diesen Hund. Fürchte dich nicht. Widersteh dem Reflex, dich rumzudrehen und davonzulaufen. Geh genau in die andere Richtung. Geh auf den Feind zu, geh mitten in sein Maul hinein und du wirst merken, dass er nichts weiter ist als ein Lügengebäude, das um dich herum einstürzt. Im Hebräerbrief heißt es, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir weichen nicht zurück. Gott möchte, dass du dich rumdrehst und mitten hineingehst in das Maul deines Feindes. Und davor zittert der Teufel. Davor zittert er, wenn er sieht, dass du nicht davonläufst, dass du stehen bleibst. Und es ist der Kampf des Glaubens, von dem Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich kann es mir wagen zu sagen, weil ich glaube, bin noch nie wie in diesem Jahr im Glauben gestanden, wo wir als Gemeinde Herausforderungen erleben, finanzielle Herausforderungen erleben, wo wir merken, dass wir im Moment sogar in der Unterdeckung sind monatlich, wo wir sehen, wie unser Polster schmilzt. Und Gott steht da und sagt, schau auf mich, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Wir haben die Konferenz vor uns und das kostet uns eine Stange. Und ich habe gesagt, Herr Gott, ich gebe sie auf, ich sage alles ab, wir gehen kein Risiko ein. Und das ist genau das, was der Teufel will. Fliehe, mach dicht, seh zu, dass du jetzt alles Mögliche einsparst, entlass Leute, reduziere die Kosten. Aber was passiert mit dir? Du wirst immer kleiner, immer kleiner. Weil der Teufel ist nicht zufrieden, wenn du dich so geschrumpft hast. Er wird noch mehr Druck machen, also schrumpfst du noch weiter. Wenn er dich mal da hat, du schrumpfst so lange, bis nichts mehr von dir da ist. Und er ruht auch nicht eher, bis er dich am Boden hat. Und deswegen sind wir berufen, standhaft zu sein, festzustehen, Glauben zu haben. Und das ist nicht einfach, ich kann es euch sagen. Ich habe manche schlaflose Nacht gehabt. Und ich habe die Woche im Frühgebet, sagt jemand, by the way, zu mir, dass er bereit ist, einen sehr großen Betrag für die Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich habe erst gedacht, das war ein Joke, ein Witz. Und ich war hinterher total überwältigt, weil wir vorher Gott um ein Zeichen in diese Richtung gebeten hatten. Herr, tu ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es meine Feinde sehen und sich vor mir fürchten, heißt es in dem Psalm. So Gott ist treu. Ich schaue nicht auf Menschen. Ich schaue nicht auf euch. Ich werde mich nie hier hinstellen und um Geld betteln, weil ihr seid nicht diejenigen, die das Werk Gottes wirklich vorantreibt. Wenn die Gemeinde geizig ist, und das seid ihr nicht, wir haben heute 2.800 Euro Opfer bekommen. Das ist gewaltig. Aber wenn der Einzelne zurückhält, dann kann ich ihm doch nicht helfen, indem ich ihm ein schlechtes Gewissen von hier vorne anpredige. Was hilft dir das denn? Hat Gott Interesse an auch nur einem Euro, den du gezwungenermaßen, weil dich jemand moralisch zwingt, da reinwirfst? Gott hat keinen Bock drauf. Und ich auch nicht. Was Gott sucht, ist unser Herz. Was Gott sucht, ist die absolute Überzeugung und Begeisterung, mit der wir für ihn leben, für ihn geben und für ihn da sind. Und das suche ich. Und deswegen sage ich mir, Herr, du bist mein Versorger und nicht die Gemeinde. Und es ist dein Problem, Herr, was wir im Moment haben und nicht das der Menschen hier. Natürlich haben wir alle eine Verantwortung und jeder ist aufgerufen, diese Verantwortung mitzutragen. Aber im Kern ist es entscheidend für den Leiter und die Leiterschaft, dass wir nach oben schauen und nicht nach unten. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Wir kommen zum Ende, Epheser 6, 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Das ist die Strategie, damit du nicht ins Lager des Feindes kommst. Eine Identität zu haben in Gott, zu wissen, wer ich bin. Der Schild des Glaubens. Mit ihm kannst du den Augenschein, den Pfeil des Augenscheins auslöschen, der dir sagt, so sieht es aus. Aber Gott sagt dir, nein, eine andere Realität. Den Pfeil der Hoffnungslosigkeit. Je mehr du auf dein Problem starrst, umso größer wird es und deine Hoffnung schrumpft immer mehr. Dem Pfeil der Befürchtungen. Das und das könnte passieren und das ist schon passiert. Mit dem Schild des Glaubens löscht du ihn aus. Vorahnungen. Ich spüre da sowas im Bauch. Das hat schon bei meiner Großmutter immer gezwickt und dann kam das und das. Ne? Furcht. All das geht weg, wenn ich den Schild des Glaubens hochhalte. Und der Schild des Glaubens heißt, zu wissen, wer Gott wirklich ist, wer ich in ihm bin, welche Pläne und Absichten er mit mir hat. Wenn ich darin gegründet bin, ist es wie ein Schild, von dem all diese Pfeile abprallen. Und ein Leben, das fern von Gott, sich ab und zu mal sonntags mit ein paar homöopathischen Dosen des Wortes Gottes zufrieden gibt, ist eben eine leichte Beute für den Feind Gottes. Und dann wirst du hin und her geworfen wie ein Kork auf dem Wasser und bist eine leichte Beute. Gott aber möchte dich heute Abend herausrufen, denn er liebt dich. Aus Halbherzigkeiten, aus Kleinglauben, aus Unglauben, aus Umständen, die dich nicht wirklich glücklich machen. Aus Sicherheiten, die keine sind, sondern nur ein Gefängnis, in dem du langsam aber sicher verfaulst. Und Gott hat ein Leben der Frische, der Stärke, der Freude für dich. Das mag nicht immer leicht sein, nicht immer easy und angenehm, aber darum geht's auch nicht. Zwar bleibt auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Psalm 37, 25, ich bin nun ein alter Mann, doch in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Im Gegenteil, immer konnte er schenken und ausleihen. Und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Gott ist treu. Amen. Lass uns noch ein bisschen einfach kurz vor Gott sein. Dennis, könntest du noch mal so auf deiner Gitarre? Ich denke, Gott möchte uns noch dienen. Kommt raus aus dem Lager des Feindes, rein ins Lager Gottes. Der Herr ruft dich, Dennis, komm, gib deinem Herzen Ruck. Das war so super, das war doch toll vorhin auf der Gitarre. Gib dir mal einen Beifall, das war so stark. Ich hatte die Woche zweimal den Eindruck, dass sie irgendwann im Fernsehen sein werden mit dieser Formation. Amen. Jesus, und wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du zu uns sprichst, bevor wir auseinandergehen. Wir wollen dir noch einmal unser Herz hinhalten. Wir wollen uns vor dich hinstellen, Vater, und bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst. Vater, du siehst, wo wir stehen im Moment. Du siehst, wo wir gefangen sind. Du siehst, Vater, wo wir durch Unwissenheit vielleicht in das Lager des Feindes hineingeraten sind. Heilige Geist, ich bete, dass du uns überführst heute Abend. Und ich danke dir, dass du nicht mit Verdammnis kommst, nicht mit Gericht, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Liebe. Und heute Abend möchte Gott dich umwerben und dich neu mit Mut erfüllen, herauszutreten aus dem Lager des Feindes. Und Gott sagt, fürchte dich mehr länger vor dem Bedränger. Hör auf, wegzulaufen. Stell dich hin, dreh dich rum und schau ihm in die Augen und wisse, dass ich hinter dir stehe. Und ich bete, dass du Mut freisetzt, Vater. Mut in Jesu Namen. Und ich möchte dich ermutigen, einfach vor Gott, für Gott, auch als ein Zeichen für dich selber, wenn du spürst, dass du irgendwo im Lager steckst. Und es ist keine Schande. Dann steh einfach auf, gib ein Zeichen auch gegenüber der unsichtbaren Welt. Zeig dem Feind, dass du nicht mehr bereit bist, in diesem Lager zu stehen. Und dass du ausbrechen wirst. Zeig Gott, dass du dich nach seiner Hand ausstreckst und dass er dich rausholen soll. Egal, was für Umstände das sind. Vielleicht ist es Furcht vor der Zukunft, Angst vor dem, was morgen sein wird. Wir leben nicht in einfachen Zeiten in Deutschland. So vieles ist erschüttert, so vieles wird erschüttert. Viele haben Angst vor wirtschaftlichen Sorgen. Wird mein Job noch da sein? Wird meine Firma überleben? Und Gott sagt dir, ich befreie dich aus alledem. Meine Hand ist stark genug, dich zu erretten. Niemand, der mich liebt, wird von mir verlassen sein. Du bist treu, Vater. Inmitten von Verfolgung, inmitten von Zusammenbruch werden wir versorgt sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt neu Mut herabregen lässt auf jeden Einzelnen. Mut, herauszutreten aus diesem Lager. Sich herumzudrehen, dem Feind in die Augen zu schauen. Und sich nicht mehr zu fürchten. Und gib uns den Mut, Vater, auf ihn zuzugehen. Mitten in das Wasser der Unmöglichkeit hineinzugehen und zu erleben, Vater, wie du die Fluten vor uns teilen wirst, Herr. Wie du das Unmögliche vor uns teilen wirst, Vater. Heute Abend, Vater, zerbrechen wir im Glauben über uns die Macht der Einschüchterung, die Macht der Furcht, die Macht des Augenscheins. Und wir wenden unsere Augen neu auf dich, Jesus. Du bist es, der uns tragen wird, Herr. Jesus, und wir wollen voller Freude neu aus dem Boot stürzen, wenn du rufst. Neu voller Freude auf das Wasser des Glaubens treten, wenn du rufst. Wir werden erleben, wie du uns trägst, Vater. Halleluja. Yes. Vater, und so beten wir jetzt, dass du mit uns in diese neue Woche hineingehst. Herr, hilf uns, dass das, was wir gehört haben, dass wir es ganz konkret umsetzen können. Gib uns Ansatzpunkte, Vater. Morgen früh, wenn wir wieder alleine sind, Herr, wenn die Musik weg ist, wenn die Stimmung weg ist, Vater, und nur du noch da bist, Herr, dann lass uns den Mut haben, aufzustehen, Vater. Und dem Feind in die Augen schauen. Lehr uns, Heiliger Geist, eine Beziehung zu dir, Vater, zu kultivieren. Wie wir jeden Tag neu uns füllen lassen, erkennen, wie sehr wir geliebt sind, wie kostbar wir sind. Du sagst in deinem Wort, dass wir dein Augapfel sind, Vater. Und du wirst nicht zulassen, dass uns jemand antastet. Wir wollen es neu mit dir versuchen, Vater, neu auszubrechen aus dem Camp des Feindes. Wir gehen an deiner Seite, Vater, in dieser Woche. Lass uns Erfahrungen haben, Vater. Ich bete, dass du über viele hier im Raum Zeichen deiner Güte freisetzt. Zeichen deiner Güte freisetzt, Vater. Zeichen der Ermutigung. Zeichen, dass es richtig war, sich rumzudrehen und nach vorne zu gehen, Herr. So segne uns jetzt, Vater, wenn wir auseinandergehen. Wir beten, dass du auch die Stadt segnest, in der wir leben, Herr. Wir beten, dass du an Karlsruhe auch in dieser Woche Gutes tust. Wir preisen dich so sehr, Vater, für die Veränderung, die wir immer mehr riechen und spüren, die geschehen, Vater. Wir danken dir, Vater, dass du uns dieses Zeichen am Stadion gegeben hast und wir vertrauen dir, Jesus, dass der Tag kommt, an dem dieser Ort gefüllt sein wird mit Tausenden von Anbetern. Wir preisen dich, Vater, für die wunderbaren Messehallen, die gebaut werden, Forchheim, Herr. Wir glauben, dass es eines Tages Orte werden, an denen sich Menschen versammeln, um dich zu ehren, Vater, dich anzubeten, dich zu erheben. Tausende, Zehntausende, Vater. Und wir beten, dass du uns Bodenständigkeit gibst, Vater, treu im Kleinen zu sein, darauf hinzuarbeiten. Wir haben keinen Bock auf abgehobene, versponnene Träume, Vater. Wir wollen deine Pläne hineinfinden. Und so segne in dieser Woche auch den Bürgermeister, die Beamten, die Regierenden dieser Stadt mit Weisheit und Einsicht, Herr, seine gute Arbeit tun. Erfüll sie mit deinem Frieden, Vater. Du siehst ihre Bedürfnisse, ihre Nöte. Komm hinein, Vater, in ihre Bedürfnisse und Nöte und lass sie erfahren, dass es einen lebendigen Gott gibt, der auch noch heute hilft, Herr. Wir segnen die Kirchen dieser Stadt, Vater, mit Frieden und mit Weisheit, Jesus, mit ihren Krisen fertig zu werden. Wir danken dir für das gute Verhältnis, das wir zu den Kirchen haben, Vater. Danke, dass wir in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Raum leben dürfen, Vater. Und wir segnen ihn. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, erfülle eure Herzen in Christo Jesu. Amen. Amen. Amen.